SWR 2 Leben. Ein Besuch auf dem Wieslocher Anstaltsfriedhof. Hunderte von kleinen grauen Grabsteinen. Alle gleich groß in Kreuzform, nicht voneinander zu unterscheiden. Nur eines dieser Gräber ist immer mit Blumen geschmückt. Es ist das Grab von Peter Schäfer, dem Blumepeter. Heute hat Karin Bement einen Strauß mitgebracht. Seit 15 Jahren ist sie Psychiatriepatientin in Wiesloch.
Er war in Mannheim und hat von seinen Eltern aus den Auftrag bekommen, dass er Blumen verkauft. Und er war geistig behindert und da ist er praktisch in seine Aufgabe aufgegangen. Und er ist hier verstorben und hat hier das Blumepetergrab gekriegt. Und wir kommen als öfters immer hier hoch an den Friedhof und laufen auch immer am Blumepetergrab vorbei.
80 Jahre nach seinem Tod ist Peter Schäfer, der Mannheimer Blumepeter, nicht vergessen. Auch und gerade, weil sein reales Vorbild, der geistig und körperlich behinderte Peter Schäfer, lange Zeit als Symbol für Mannheimer Witz und Schlagfertigkeit hat hinhalten müssen.
Es gibt in Mannheim ein Original, das ist der Blumenpeter. Können Sie einen Witz erzählen, einen Blumenpeter-Witz, ja. Einen Stubenrein?
Blumenpeter, warum hängschen von der Neckarbrück runter Uhr ins Wasser? Also ist da ist nur Angeln und Fisch fangen. Mit der Uhr kannst du doch keinen Fisch fangen. Aber doch, siehst du, das ist ganz einfach. Wenn die noch der Uhr gucken, dann packe ich mal sie.
Unzählige Bücher mit Original-Blumepeter-Witzen sind gedruckt worden. Die Zeitzeugen, die Peter Schäfer gekannt haben, erinnern sich nicht an diese Witze.
Da sind viele von anderen erfunden worden und dem Blumepeter zugeschoben worden. Blumepeter war in meinen Augen ein armer Kerl und ist missbraucht worden.
Das war Willi Tronser. Jahrgang 1904, interviewt im Jahr 2000, gestorben 2007. Als junger Beamter ist er beim Fürsorgeamt Mannheim für die Betreuung von Peter Schäfer zuständig gewesen. Schon als Kind hat Willi Tronser den Blumepeter auf den Straßen von Mannheim erlebt.
Kann mich erinnern, vor 1914, Fastnachtsumzug in Mannheim, sehe ich ihn noch vor mir, in einer Chaise, haben wir in Mannheim früher gesagt, nicht? An der Trotschke saß er oben auf dem Bug, neben dem Kutscher, hat man ihn zurecht gemacht, fastnachtlich. Und ich war da etwa 10 Jahre alt. Da habe ich mich gar nicht dran erfreuen können, weil der mir Leid getan hat. Und gewissermaßen zum Gespött der tausend von Menschen da oben saß.
Peter Schäfer ist am 5. April 1875 in Plankstadt zur Welt gekommen. Als unehelicher Sohn der Tagelöhnerin Barbara Berlinghoff. Erst Jahre später wird das Kind als Sohn des Maurers Josef Schäfer legitimiert. Da lebt Familie Schäfer schon in Mannheim, denn da gibt es Arbeit. Die Stadt wächst Ende des 19. Jahrhunderts explosionsartig zu einem großen Industrie- und Handelszentrum. Binnen 10 Jahren verdoppelt sich die Einwohnerzahl auf 200.000 Menschen. Im Mannheimer Stadtarchiv zeigt uns Friedrich Teutsch die erste amtliche Lebensspur des damals 16-jährigen Peter Schäfer.
Wir haben hier die Meldekarte von Blumenpeter, der eigentlich Peter Schäfer hieß. Und wir wissen aus den Meldeunterlagen, dass er mit seinen Eltern, beziehungsweise die Eltern mit ihm und seinen Geschwistern, von Plankstadt nach Mannheim gezogen sind, und zwar nach U320. Dort befand sich damals der städtische Bauhof. Das war eine ganz geeignete Wohnsitz, denn der Vater war von Beruf Maurer gewesen. Zur Schule ist er also nicht in Mannheim gegangen. Er hat überhaupt nie eine Schule besuchen können wegen seiner Erkrankung.
Peter Schäfer ist kleinwüchsig und geistig behindert. Die Ursachen dafür erläutert Dr. Rolf-Dieter Splithoff, der ehemalige ärztliche Direktor der Wieslocher Psychiatrie.
Nach unseren heutigen Erkenntnissen müssen wir davon ausgehen, dass Peter Schäfer unter dem sogenannten Kretinismus, also einer Unterfunktion der Schilddrüse, gelitten hat, die wir jetzt bei normalen Routineuntersuchungen bei Kindern schon feststellen und dann auch entsprechend behandeln können. Die Konsequenz aus der unbehandelten Erkrankung ist dann Minderwuchs, natürlich auch die Intelligenzminderung und sind auch Knochenveränderungen.
Um etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, schicken sie den drolligen kleinen Kerl in Gaststätten und lassen ihn Blumensträuße verkaufen. Mit nasaler Fistelstimme bettelt er die Leute an.
Kauf mir etwas ab, dann gemacht. Kauf mir etwas. Hat einem angeguckt, wenn man ihm gesagt hat, Peter, heute nicht. Dann war er zufrieden und ging weiter.
Willi Tronser erinnert sich gut daran, dass der kleine behinderte Blumenverkäufer nicht überall in Mannheim gern gesehen war.
Er ist überwiegend in der Gegend geblieben, wo er gewohnt hat. Er kam aber, wir haben ja in Mannheim die Landkutsch zum Beispiel gehabt. Es war an sich ein bürgerliches Lokal, wie man damals sagte. Dort durfte der Blumenpeter noch rein, weil die Gäste waren alle anständig, den Blumenpeter. Haben das auch nicht beanstandet, dass es da reinkam. Die haben was zugesteckt, nicht? Und sie haben ihn akzeptiert als armer Mensch.
Ein armer Mensch, den viele Mannheimer Bürger aber auch gerne vorgeführt haben. Peter Schäfer wurde mit Anzug und Melone ausstaffiert und fotografiert. Es gibt auch Bilder vom Blumenpeter als Fußballer, Ringer und Gewichtheber. Und so verkleidet stellten Mannheimer Fasnachter Peter Schäfer auch auf die Bühne, erinnert sich Christian Buck in einem Interview über den Blumenpeter im Jahr 2000.
Das war eine Gaudi mit einem schwerbehinderten Menschen. Das stimmt, das gebe ich ehrlich zu. Aber es war halt damals so.
Mannem, ahoi! Mannem, ahoi! Mannem, ahoi!
Der Vater von Christian Buck, Karl Buck, war ein bekannter Geschäftsmann, Unterhaltungskünstler und Fasnachter. Bei den Sitzungen der Mannheimer Karnevalsgesellschaft Feurio brachte er den Blumenpeter Peter Schäfer auf die Bühne.
Witze, die sind alle über ihn gemacht worden. Wenn ich die Witzebücher sehe, die in Mannheim da sind und so weiter, müsste ich lachen. Das gibt's gar nicht. Er hat ja gar nicht die Intelligenz gehabt, den Witz irgendwie selbst zu erfinden oder einen Witz zu erzählen, so wie man einen Witz erzählt.
Christian Bucks Vater hat sich auch privat um Peter Schäfer gekümmert. Nach dem Tod von dessen Eltern half Karl Buck den Geschwistern des Blumenpeters bei der Betreuung ihres behinderten Bruders. Der Vater von Christian Buck kümmerte sich auch um die Einkünfte aus den Blumenverkäufen von Peter Schäfer.
Peter war, wenn er auch minder bemittelt war geistig, so wusste er doch, dass Papiergeld etwas Wertvolles war. Und dieses Papiergeld, das legte er zusammen, faltete es und hat in seiner Datschkap oben im Futter einen Schnitt gemacht und hat es in diesen Schnitt versteckelt, wie man in Mannheim sagt. Und dieses Geld sammelte dann auch mein Vater. Und wenn dann Peter was brauchte, Schuhe oder Kleidung und so, dann kam seine Schwester und dann gab er ihr das Geld und dann wurde er wieder zum Teil eingekleidet.
Auch während des Ersten Weltkriegs ist Peter Schäfer in Mannheim unterwegs, um Blumensträuße zu verkaufen. Anfang 40 ist er jetzt und nicht mehr der niedliche kleine Kerl. Und wenn sie ihm seine Blumensträuße nicht mehr abkaufen, beginnt der Blumenpeter schon mal aggressiv und ausfallend zu werden. Paul Kunze, geboren 1902 als Sohn eines renommierten Kirschnermeisters und Pelzhändlers, hat das oft miterlebt und 1990 in einem Interview beschrieben.
Er musste ja verkaufen und er war von der Familie dazu gefordert worden. Er musste einfach ran, nicht wahr? Gott, natürlich, den Mann kann man nicht so ernst nehmen, wie wir das. Er war eben etwas angekratzt, nicht wahr? Aber die vielen Dinge, die man Unschönes über ihn sagt, da bin ich vollkommen dagegen. Er war immer, wenn er im Reizzustand war. Und wenn er in Ruhe gelassen wurde, aber Sie wissen, wie die Kinder sind, wie die Männer mal so sind, nicht wahr? Blumenpeter hin, Blumenpeter fort. Und da konnte er dann manchmal natürlich etwas ausarten.
Peter Schäfer fällt immer häufiger aus der Rolle, beginnt Frauen zu begrapschen. Margarete Pflästerer hat sich ein halbes Jahrhundert später an einen solchen Vorfall erinnert.
Ich bin mit meiner Freundin in Mannheim spazieren gegangen. Und da sind wir auf die Planke und sind zum Hirschland und haben uns einmal die Kleider abgedacht. Und wie wir so da stehen auf einmal, und da kommt der Blumenpeter da hinterher und langt mit seiner Hand da über uns rein. Und da hat er gesagt, ach, Scherz, los. Habe ich gesagt, mach das fort, kommst. Ein frischer Kerl. Und da ist er halt wieder fortgegangen.
Als sich Peter Schäfer in Mannheim dann sogar nackt präsentiert, wird er aus dem Verkehr gezogen und am 20. November 1919 vom Bezirksamt Mannheim entmündigt, erinnert sich Christian Buck.
Er wurde auch bösartig dann und es ging auch nicht mehr. Und es ging auch nicht mehr bei seiner Schwester und dann kam er in die Kreis- und Pflegeanstalt nach Weinheim.
Am 16. Dezember 1919 wird Peter Schäfer dort eingeliefert. 44 Jahre alt ist der Patient, den die Krankenakte als Cretin ausweist. Das Pflegepersonal scheint mit dem kleinen, unflätigen Mann überfordert zu sein. Mehrfach nimmt Peter Schäfer reißaus, schlägt sich nach Mannheim durch und wird immer wieder in die Anstalt nach Weinheim zurückgebracht. Nach 10 Jahren ist keine Besserung in Sicht. Peter Schäfer ist für sich und andere gefährlich, notiert der leitende Anstaltsarzt Dr. Dürner und sorgt dafür, dass der Patient am 19. November 1929 als unheilbar krank in die geschlossene Abteilung der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch eingewiesen wird. 54 Jahre alt ist Peter Schäfer damals. Knapp 2 Monate nach der Einlieferung in Wiesloch führt ein Anstaltsarzt ein Gespräch mit dem Patienten und notiert danach den Verlauf der Unterhaltung. Es ist das einzige erhaltene Dokument, in dem Peter Schäfer wenigstens indirekt selbst zu Wort kommt.
Hieße der Blume-Peter, sagt er äußerst freundlich. Auf Frage nach Exhibitionismus wird er erregt und sagt, er sei anständig, wisse, was sich gehört. In Weinheim habe er geweint, doch hier gefalle es ihm besser, hier bleibe er immer. Lacht dann, er hätte gutes Essen, hier ist es schön. Will jetzt unbedingt eine Frau haben, er sei ja nicht dumm, versteift sich dann darauf, dass er sie unbedingt haben wolle, will Schwergewichtler werden, um seine Frau zu ernähren. Sei jetzt 54 Jahre, voriges Jahr sei er 42 Jahre gewesen, 2 mal 5 = 7, rechne 0. 1 bis 10 zählen, ziemliches Durcheinander. Reichspräsident? Ja, wenn ich's behalten könnte, ich muss mal hinschreiben. Hindenburg, General, habe in Mannheim gelebt, hätte viel Geld. Örtlich, Wiesloch liegt dahin, ha, da. Zeitlich, 0. Onaniert sehr viel, meint, dass man es doch müsse. Ob er schon irgendwie Geschlechtsverkehr gehabt habe, ist nicht mit Sicherheit zu erfahren. Er renommiert damit, dass ihn die Studenten manchmal zu Mädchen mitgenommen hätten und dass er es da gemacht habe. Sprache unbeholfen, teilweise kaum verständlich. Status: Zwergwuchs. Verhältnismäßig großer Kopf mit vielen tiefen Hautfalten. Große, henkelförmige Ohren. Pupillen reagieren auf Bewegung. Innere Organe ohne Befund. Nur über der Lunge diffuse, leichte Bronchitis. Keine pathologischen Reflexe.
Danach gibt es nur noch wenige Einträge in der Wieslocher Krankenakte von Peter Schäfer. Wenn überhaupt, wird der Zustand des Patienten als kindlich zutraulich, dann wieder stürmisch losbrüllend beschrieben. Mal heult Peter Schäfer vor Angst, dann stört er und geht zu anderen ins Bett. Viel mehr gibt es nicht über den Patienten Blume-Peter zu notieren. Selbst als ab 1933 nach der NS-Machtergreifung auch in der Anstalt Wiesloch neue Regeln in der Psychiatrie Einzug halten. Die Pflegesätze werden drastisch reduziert, Personal und Medikamente eingespart und schließlich auch das Zwangssterilisationsgesetz rigoros angewendet. Peter Schäfer haben sie nicht kastriert, denn er genießt unter all den anderen Patienten, die in der Sprache der Nationalsozialisten als lebensunwert bezeichnet werden, eine gewisse Prominenz. Irmgard Rapp hat sich im Jahr 2000 daran erinnert, wie sie als Medizinstudentin Ende der 30er Jahre mit einer Gästegruppe der Universität Heidelberg die Wieslocher Anstalt besucht hat.
Und da fragte ein Wärter, ist jemand von Mannheim dabei? Meine Freundin und ich haben ganz sachte unsere Finger gehoben und dann rief er, Blume-Peter, Blume-Peter, komm mal her. Darauf kam ein Mann, circa 1,20 Meter groß, sehr großen Kopf, große Ohren, ein sehr faltiges, durchfurchtes Gesicht. Es lag ein leichtes Grinsen auf seinem Gesicht und er kam zu uns, nahm die Hand sowohl von meiner Freundin als mir, schüttelte sie ganz, ganz heftig.
Die finanzielle Betreuung von Peter Schäfer lag beim Fürsorgeamt Mannheim in Verantwortung von Willi Tronser, der den Blume-Peter mehrfach in der Wieslocher Anstalt gesehen hat.
Er war gepflegt, ordentlich soweit, also vom Heim her, vielleicht auch noch etwas zurechtgemacht durch den Mannheimer Besuch. Das Heim wollte sich ja auch gut darstellen, was verständlich ist. Aber der Blume-Peter war zu einer selbstständigen Handlung nicht in der Lage.
1940 beginnt die Mordaktion T4, das sogenannte Euthanasieprogramm der Nazis. Die Anstaltsleitung schickt mehr als die Hälfte der Wieslocher Patienten in die Tötungsanstalten nach Grafeneck und Hadamar. In den Akten und gegenüber den Angehörigen wird der Massenmord an mehr als 1300 Patienten aus Wiesloch vertuscht. Am Samstag, dem 15. Juni 1940, um 13 Uhr, stirbt Peter Schäfer mit 65 Jahren an Herzinsuffizienz, schreibt Anstaltsleiter Dr. Wilhelm Möckel eigenhändig in die Krankenakte des Blume-Peter. Einen Monat vor und nur 5 Tage danach sind die ersten T4-Transporte von Wiesloch nach Grafeneck abgegangen. Ist Peter Schäfer tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben? Oder hat man etwa nachgeholfen, um dem prominenten Patienten Blume-Peter einen absehbaren Transport in die Tötungsanstalt zu ersparen? Dr. Rolf-Dieter Splithoff, der langjährige ärztliche Direktor des Wieslocher Psychiatriezentrums.
Wir gehen nach heutigem Stand davon aus, dass Peter Schäfer eines natürlichen Todes, Altersschwäche, wenn man so sagen will, als Todesursache hatte.
Die detaillierten Vermerke über die letzten 3 Lebensmonate von Peter Schäfer bis zu dessen Tod hat Anstaltsleiter Dr. Möckel allerdings erst nach dem Ableben des Blume-Peter handschriftlich in die Krankenakte eingefügt.
Soweit man das aus heutiger Sicht einschätzen kann, spricht sehr viel dafür, dass die Akten das abbilden oder das zeigen, was damals Realität war. Aber ganz hundertprozentig sicher sein kann man sich natürlich nicht.
Am Montag, dem 17. Juni 1940, informiert Direktor Möckel per Telefon Willi Tronser vom Fürsorgeamt Mannheim über das Ableben von Peter Schäfer.
Wir haben unsere Gedanken gemacht und wie dann das mit der Euthanasie bekannt wurde, habe ich auch gesagt, Peter, das ist dir erspart geblieben. Ich unterstelle es wenigstens.
Verstorbene Wieslocher Patienten sind damals stets am Heimatort zu beerdigen. Den Angehörigen der Euthanasieopfer schickt man deshalb die Urnen nach Hause. Doch der Leichnam von Peter Schäfer wird bereits am 18. Juni 1940 in aller Stille auf dem Wieslocher Anstaltsfriedhof beigesetzt, ohne dass Familienangehörige und Fürsorgeamt Mannheim darüber in Kenntnis gesetzt wurden. Dr. Frank Jansowski, Autor eines Buches über die Geschichte der Wieslocher Psychiatrie während der NS-Zeit, hat folgende Erklärung.
Ich denke, man wollte sein Gehirn haben und hat das dann auf die Art und Weise abgekürzt. Wenn er nach Mannheim gekommen wäre und da begraben worden wäre, wäre er bestattet und das wäre schwieriger gewesen.
Der Verbleib des Gehirns ist allerdings unbekannt. Am 20. Juni 1940, 5 Tage nach dem Ableben von Peter Schäfer, stellt Direktor Möckel den Totenschein aus. 2 Tage später wird die gleichgeschaltete Mannheimer Lokalpresse informiert. Tags darauf, am 23. Juni 1940, erscheint im Hakenkreuzbanner ein Nachruf auf den Blume-Peter. Paris ist gerade von der Wehrmacht besetzt worden. Das Dritte Reich, sein Führer und sein Volk scheinen großen Zeiten entgegenzugehen. Bei Kriegsende im Jahr 1945 sind 80% der Mannheimer Innenstadt ausgebombt. Die schöne Gründerzeitarchitektur ist ein für allemal zerstört. Eine Brücke in die vermeintlich so glückliche Zeit der Jahrhundertwende schlägt ausgerechnet der Blume-Peter. Zuerst erscheinen Bücher mit Blume-Peter-Witzen aus den schöneren Tagen der Mannheimer Stadtgeschichte und allmählich mutiert der kleine Kerl zur Symbolfigur für Witz und Schlagfertigkeit. 1967 setzen die Stadt und die Lokalpresse vom Mannheimer Morgen dem Blume-Peter sogar ein Denkmal.
Tusch für einen neuen Farbtupfer in Mannheims Stadtbild. Die Stadt der Quadrate ist seit heute um eine liebenswürdige Attraktion reicher. Der Blumenpeterbrunnen wurde dem Oberbürgermeister offiziell übergeben. Oberbürgermeister Dr. Reschke huldigte dem Blumenpeter.
So haben wir ihn nun, unseren Blumenpeter. Ich habe mich immer nach einem solchen Art Denkmal gesehnt, das gewidmet ist einem solchen aus dem täglichen Leben Mannheims gegriffenen Menschen.
Christian Buck war damals bei der Einweihung des Blume-Peter-Brunnens und des Denkmals vor Ort. Der Sohn des Mannheimer Karnevalisten und Unterhaltungskünstlers Karl Buck, der den behinderten Peter Schäfer einst auf die Bühne gehievt und als Gewichtheber, Ringer und Fußballer zur Schau gestellt hatte, konnte es sein Leben lang nicht fassen, was sie aus Peter Schäfer, den Blumepeter, gemacht haben.
Dass er zum Idol wurde von Mannheim, also wissen Sie, dass man gerade ausgerechnet einen geistig minder bemittelten Menschen nimmt, einen quasi, der ja bescheinigt bekommen hat, dass er idiotisch ist, dass man dem dann ein Denkmal setzt, das verstehe ich heute noch nicht.
Das Blumepeter-Denkmal steht noch immer. Dem Brunnen mangelt es an Wasser. Heute fließt nur der Verkehr im Schritttempo am Rande der Fußgängerzone. Noch immer wird Jahr für Jahr ein Orden verliehen, in Form einer kleinen Blumepeter-Figur, der Mannheimer Blomol-Orden. Eine Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement und Bürgersinn. Professor Ulrich Nies, der Direktor des Mannheimer Stadtarchivs Marchivum, hat 2011 den Blomol-Orden erhalten. Als Mannheimer Bürger ist er stolz darauf, als Historiker kennt Ulrich Nies aber natürlich die Geschichte von Peter Schäfer.
Bei der Stadt Mannheim schwingt mit Sicherheit auch das schlechte Gewissen mit, dass man Peter Schäfer so geehrt hat. Das hat zum einen seine Rolle in der NS-Zeit als Hintergrund, weil er ja Opfer der Euthanasie vielleicht geworden ist, vielleicht auch nicht, man wusste es nicht genau. Auf jeden Fall war er ein Opfer der NS-Psychiatrie, die Menschen weggesperrt, ausgesperrt und alle ihre Grundrechte genommen hat.
Vor diesem Hintergrund wird der Blumepeter sogar interessant für das Theater. Im Mannheimer Kapitol arbeiten sie derzeit an einem Musical über Peter Schäfer.
Ein Krippel! Es ist ein Krippel!
Sie hat einen Krippel rausgetreten.
Ein Krippel, es ist ein Krippel.
Kauf mir etwas ab. Kauf mir etwas ab. Für 20 Penning fährt die Mama, fährt die Babbe und fährt die. Kauf mir etwas ab.
Im nächsten Jahr will Regisseur Georg Veit das Stück auf die Bühne bringen.
Peter Schäfer als Blumepeter ist eine Erfindung, also ist reines Theater, ist eine Inszenierung. Und wir machen Theater, dem auf die Spur zu kommen, warum wir oder warum die Mannheimer diese Erfindung gebraucht haben.
Es gibt vieles, für das heute Peter Schäfer, der Mannheimer Blumepeter, stehen kann. Für die Verdrängungskünste der deutschen Vergangenheit und das schlechte Gewissen darüber. Für die Erinnerung an die Opfer der NS-Euthanasie und für die Frage nach Inklusion und unseren Umgang mit behinderten Menschen. Und gerade das bewegt Stefan Kiefer. Er ist Pfleger in der Wieslocher Psychiatrie, dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden, und bietet Besuchern und Patienten kostenlose Führungen an.
Ja, also das Schicksal von Peter Schäfer steht für mich auch in gewisser Weise stellvertretend für viele Opfer hier aus Wiesloch. Und auch in dem Rahmen fragen mich dann Patienten, wenn sie so ein bisschen Vertrauen auch gefunden haben, dann fragen sie nach Peter Schäfer, weil der dann doch auch hier bekannt ist, sein Grab hier doch unter den anderen sehr heraussticht, weil es immer wieder geschmückt ist, auch Blumen abgelegt werden. Was man auf jeden Fall für heute lernen kann, ist, denke ich, ein offener Umgang, wo auch der Patient im Mittelpunkt der Therapie stehen soll. Peter Schäfer galt ja als unheilbar. Man weiß heute, seine körperlichen und geistigen Einschränkungen liegen eigentlich begründet auf einer Schilddrüsenunterfunktion, einer ganz normalen biologischen Erkrankung, die man heute sehr einfach behandeln kann und er wahrscheinlich heute gar nicht hierher gekommen wäre, zumindest nicht aufgrund seiner Grunderkrankung, die wir eben kennen.
Selbst 80 Jahre nach dem Tod von Peter Schäfer scheint es keinen Tag zu geben, an dem sein Grab nicht mit Blumen geschmückt ist. Heute hat Karin Behment einen kleinen Strauß mitgebracht.
Mich bewegt die Geschichte, weil ich probiere gerade rauszukommen aus der Psychiatrie. Und das bewegt mich schon, die Blumenfeder-Geschichte. Ich glaube, das bewegt jeden hier.